Es ist 19 Uhr, hier ist HR2. Verehrte Hörerinnen und Hörer, unter dem Druck öffentlicher Finanznot und hoher Transferzahlungen nach Ostdeutschland steht der engmaschig organisierte Sozialstaat auf der Kippe. Doch Bürger und private Organisationen sind immer mehr bereit, Defizite staatlichen Handelns durch freiwillige Eigentätigkeit auszugleichen. Ob Bürgergruppen kommunale Parkanlagen beharken, Aufsicht in Museen führen, Stadtteilwachen bilden, Nachbarschaftsdienste organisieren oder Schulkinder betreuen, im verantwortungsbereiten Engagement der Privaten zeichnen sich Alternativen ab, die ausbaufähig sind und in Zukunft größere Bedeutung haben werden. Was motiviert Menschen, für die Allgemeinheit tätig zu werden? Welche Verbesserungen des sozialen Lebens in dezentralen Einrichtungen deuten sich an? Wie weit trägt die Idee, staatliche Aufgaben an das Publikum engagierter Privatleute zurückzugeben? Mit diesen und weiterführenden Fragen befasst sich die nun folgende Abendstudiosendung im Rahmen der Radiokultursommerreihe »Was hält die Gesellschaft zusammen?« von Konrad Ley und Rainer Fellmeth. Unter dem Titel »Von Leih-Omas und Hobbypolizisten« diskutieren sie, ob ehrenamtliche Helfer den Sozialstaat ersetzen können.
Die Neigung für andere, selbstlos tätig zu werden oder in Vereinen und Parteien, Kirchen oder Gewerkschaften sich zu engagieren, nimmt ab. Solidarität, das Zauberwort der 70er Jahre, hat jeglichen Glanz verloren. Nachdem die Konkurrenz mit Systemen der Planwirtschaft, in denen soziale Sicherheit oben anstand, der Vergangenheit angehört, hat die Marktwirtschaft verstärkt mit sich und ihren eigenen Prämissen zu tun. Wie viel Egoismus verträgt ein Gemeinwesen, bevor es völlig auseinanderfällt?
Individualität ist ein hohes Gut. Wir alle wissen sie zu schätzen. Doch wann ist der Bogen überspannt, wird Eigennutz zur zersetzenden Kraft. Ohne ein Minimum an Gemeinsinn und sozialer Verantwortung kann auch eine freiheitliche Marktgesellschaft nicht bestehen. Die Gesellschaft der Privateigentümer ist nicht bestandsfähig, ohne einen Grundbestand gemeinschaftsstiftender Orientierung.
Wenn es um Aufgaben des Gemeinwesens geht, denkt jeder zuerst an den Staat. Doch die leeren Kassen der öffentlichen Hand deuten eher auf eine Einschränkung, denn auf finanzielle Ausweitung sozialer Leistungen. Doch neben der Quantität geht es auch um die Qualität der Leistungen. Es gibt eine ganze Reihe persönlicher Hilfen, die weder Beamte noch professionelle Helfer optimal geben können. Deren distanzierender Blick verhindert häufig dort den Erfolg, wo es auf emotionale Zuwendung und persönliche Beziehungen ankommt.
Hier haben ehrenamtliche Helfer ihren Ort.
Wir haben es zum Beispiel auch mit Schulen zu tun, mit den Schulbüchereien zum Beispiel. Da sind dann ältere Menschen, die Bücher ausgeben und Schüler dann auch beraten bei ihren Arbeiten. Und die Lehrer, die Kolleginnen der Schulen sehen das sehr gerne, weil sie sagen, da kommt ein anderer Wind rein. Das ist also für die Schüler auch schön, es da mal mit Älteren zu tun zu haben und von älteren Menschen beraten zu werden und von anderen Personen als eben auch wieder von Mitgliedern des Lehrkörpers.
Doris Appel ist Leiterin des Seniorenbüros Aktiv in Frankfurt am Main. Seit 2 Jahren hat sie über 200 ehrenamtliche Mitarbeiter in gemeinnützige Einrichtungen vermittelt. Die meisten von ihnen sind rüstige Rentner, wie etwa Helmut Humbert, der 3 Stunden in der Woche bei einem gemeinnützigen Verein für Familienforschung mitarbeitet.
Das entsprach so ein bisschen meiner Vorstellung, denn ich wollte etwas, wo ich bestimmen kann, wann und wie lange. Ich wollte also frei sein, ich wollte nicht, nachdem ich ein Leben lang eben eingebunden war in die tägliche Arbeitszeit, die festgelegte. Ich wollte das also ein bisschen freier gestalten. Es war auch gesagt, nur Mittwochvormittag fiel mir eigentlich. Und ein wichtiger Hinweis, wir sind dem ehrenamtlichen Mitarbeiter aber gerne dabei behilflich, seine eigene Stammtafel oder Ahnentafel, Tipps für die Familienforschung zu geben. Das war's. Ich sagte mir, die können zwar nichts zahlen, aber die können dir helfen und dich unterstützen bei deiner eigenen, bei der Fortführung deiner eigenen Familienforschung.
Die Tätigkeiten, die die bundesweit 33 Seniorenbüros vermitteln, sind äußerst vielgestaltig. Natürlich sind darunter die traditionell ehrenamtlichen Betätigungen, wie Besuche am Krankenbett oder im Altersheim. Daneben finden sich neue Tätigkeiten wie Hausaufgabenhilfe für ausländische Kinder, Mitarbeit in Archiven, die Durchführung von Yogakursen. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.
Traute Leffers arbeitet gleich in mehreren Initiativen mit, unter anderem in einem Verein gegen Rechtsmissbrauch. Dort begleitet sie Hilfsbedürftige zu Gerichtsprozessen.
Ich bin neugierig und möchte dazu lernen. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich ständig, ich will nicht so sehr in Vergangenheit machen. Für mich ist wichtig Gegenwart und Zukunft. Aber ich muss auch gestehen, dass ich viele Schwierigkeiten habe, die richtigen Tätigkeiten zu finden, weil ich, was man sicher merkt, sehr freiheitlich bin und sehr autonom gearbeitet habe und also mich nicht so ganz schnell unterordnen kann, auch gar keine Lust dazu habe. Und also ich muss irgendwas haben, was mir einen selbstständigen Bereich ermöglicht.
Doch wo immer Frau Leffers sich engagiert, in jedem Fall ist es ihr wichtig, als Person Anerkennung zu finden. In einem Fall hat sie deshalb ihre Tätigkeit wieder aufgegeben.
Die Gründe waren so, dass ich dann klein Mädchen spielen sollte und Baby spielen sollte. Ich bin zum Beispiel einmal in einem Verein gewesen, wo ich Kostenbelege 3 Jahre rückwärts aufkleben musste, was völlig in Ordnung ist, das mache ich gern. Nur, man hat mich draußen im Winter im Schnee warten lassen. Der Raum war noch nicht geöffnet und ich musste 10 Minuten draußen im Winter stehen und warten, bis ich überhaupt reingelassen wurde. Das habe ich 3-mal gemacht und dann bin ich nie wieder hingegangen und habe mich telefonisch gemeldet, habe gesagt, kommt nicht in Frage für mich. Ich möchte anständig und fair behandelt werden. Es geht nicht darum, Kostenbelege zu kleben oder irgendeine sehr lächerliche, für mich auch lächerliche Arbeit zu tun. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht um diese Menschlichkeit, die ich da nicht gefunden habe. Ich weiß noch, da kamen Leute ein, die das gar nicht für nötig hielten, guten Tag zu sagen, weil die Alte da sitzt. Gell? Ist ja nicht so wichtig, die sollen mal ihren Kram kleben. Und die tuschelten dann miteinander. Sowas mag ich nicht. Also da melde ich mich ab und Schluss.
Szenenwechsel. Von der Skyline der Frankfurter Hochhäuser zum beschaulichen Grün des Bergischen Landes, 18 S-Bahn-Minuten vom Kölner Hauptbahnhof entfernt. Der Lichtenweg gehört zwar zur Großstadt Bergisch Gladbach, doch handelt es sich um eine abgelegene Wohnstraße am Waldrand. Begrenzt von einem Schlosspark scheint hier die Idylle perfekt. Wer den Lichtenweg betritt, mag sich über das Schild am Anfang der Straße wundern. Nachbarschaftswache steht dort geschrieben. 2 Nachbarn berichten.
Ich bin alleine im Hause inzwischen. Mutter und mein Mann ist verstorben, die Kinder aus dem Hause. Und wenn bei mir um 8 oder 9 Uhr die Rollläden nicht hoch sind, dann ist aber einer an der Türe und schließt auf und fragt nach. Und das finde ich eben so gut, dass man sich geborgen fühlt, vor allen Dingen, wenn man alleine ist. Ne? Man ist nicht alleine.
Das ist eher eine Nachbarschaftshilfe als Nachbarschaftswache. Unter Nachbarschaftswache stellt man sich ja vor, nachts läuft einer hier rum und passt auf, dass keiner was klaut. Das ist sowas. Nein, das ist doch schon immer hier so gewesen. Hier kennt jeder jeden. Und wenn ich zum Beispiel, wenn einer in Urlaub ist, dann hinterlässt er dem Nachbarn einen Schlüssel, um die Blumen zu gießen, um die Zeitungen reinzubringen, wenn der Briefkasten überläuft und sowas. Ne? Und das existiert schon ewig lange hier. Auch sonst die Hilfe innerhalb der Nachbarn, wenn einer krank ist und so weiter, dass man den mit versorgt und sowas. Das ist hier schon, Gott weiß, solange ich stehen kann, seit ich hier wohne.
Die Anwohner des Lichtenwegs bilden eine in Jahrzehnten gewachsene Nachbarschaft. Das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit geht auf ihre traditionell engen Beziehungen zurück, nicht auf organisierte Kontrollgänge oder unliebsames Herumschnüffeln. Die Assoziation, durch einen Blockwart kontrolliert zu werden, schieben die Lichtenweger mit rheinischer Fröhlichkeit beiseite.
Wenn das so wäre, dann glaube ich mit Sicherheit würde derjenige, der sich denn beobachtet fühlt, an die Haustür kommen und fragen, möchtest du ein Schnäpschen oder ein Likörchen oder sonst ein Getränk? Ne?
Die Zusammenarbeit mit der Polizei war im Lichtenweg stets sehr eng. Dass die Anwohner das Netz nachbarschaftlicher Beziehungen eng geknüpft haben, lag im Präventionsinteresse der Polizei. Eckhard Stüwe, Kripo-Chef aus Bergisch Gladbach, hält gleichwohl die dortigen Erfahrungen nicht für verallgemeinerbar.
Man sollte eigentlich bewusst sein, dass es immer nur eine Klasse ist, die zu einer mittleren sozialen Schicht gehört, die es zu etwas gebracht haben und jetzt ihren Erfolg genießen mögen. Wer ganz unten auf der sozialen Leiter steht, hat nichts zu verlieren, den interessiert eine Nachbarschaftswache wenig. Wer ganz oben steht, kann sich bezahlten Wachdienst leisten, eine Alarmanlage oder was auch immer. Genau dazwischen liegen eigentlich diejenigen, die mitmachen.
Ein privater Wachdienst wäre für die Lichtenweger nicht nur zu teuer, er wäre auch ein Fremdkörper. Darauf weist Beate Vossen hin, die im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen für Prävention zuständig ist.
Und ich möchte vom Inhaltlichen her bezweifeln, ob der Wachdienst das zu leisten vermag, was die Nachbarschaftshilfe kann. Ich denke, dass die Nachbarschaftshilfe hier sehr viel mehr leistet. Sie leistet eine ganz andere Form von persönlichem Engagement und sie erreicht auch ein anderes Sicherheitsgefühl. Denn wenn wir mit den Menschen sprechen, die in einer solchen Initiative verbunden sind, dann bekunden die eigentlich mehrheitlich, dass sie sich wesentlich sicherer fühlen, als das vorher war. Und dieses Sicherheitsgefühl ist ein Teil der Lebensqualität. Und für das sollte man auch auf jeden Fall streiten und dann sollte man versuchen, das auch zu erreichen. Und ich denke, dass wir davon in der Nachbarschaftshilfe mehr haben, weil hier der soziale Aspekt ein ganz wichtiger ist. Und der geht bei dem Einsatz von Wach- und Sicherheitsdiensten völlig verloren.
Ob Seniorenbüro oder Nachbarschaftswache, das neue Ehrenamt hat sehr unterschiedliche Facetten. Ein drittes Beispiel. Die Berliner Tafel ist ein Projekt, das Obdachlose mit Lebensmitteln und Decken versorgt. Im ersten Augenblick könnte man an eine philanthropische Veranstaltung des 19. Jahrhunderts denken, in der wohlanständige Damen der Gesellschaft sich um die Ärmsten kümmern.
In der Tat sieht sich die 37-jährige Sabine Wirth gehobenen Kreisen zugehörig. Und doch weiß man nicht recht, wie man sie vorstellen soll, als Sozialarbeiterin, als Inhaberin eines Unternehmens mit 60 Mitarbeiterinnen oder als treibende Kraft der Berliner Obdachloseninitiative. Sie verkörpert alle drei Rollen in einer Person. Doch die unbezahlte Hilfe für die Bedürftigen sieht sie als ihre Berufung an.
Läuft halt nach dem gleichen Prinzip, nämlich dass Lebensmittel, die auf der einen Seite überflüssig geworden sind, aus welchen Gründen auch immer, sei es durch unsere Wohlstandsgesellschaft, dass ein Kohlrabi mit gelben Blättern halt nicht verkauft werden kann, oder sei es dadurch, dass ein Buffet von vornherein einfach zu groß angelegt wurde und die Leute gar nicht so viel essen, sei es, dass die Bäcker abends Brötchen, Kuchen und Brot übrig haben und nicht wissen, wohin damit. Das ist das Prinzip. Wir nehmen diese Lebensmittel, die noch völlig einwandfrei sind, aber aufgrund welcher Bestimmung oder Situation auch immer eigentlich im Müll landen würden und bringen die für Bedürftige in Umlauf. Wir haben ursprünglich die Aktion nur für Obdachlose angefangen. Das heißt, dass wir alle diese Lebensmittel ausschließlich für Obdachlose in Umlauf gebracht haben. Und die Aktion ist aber ziemlich schnell, ziemlich bekannt geworden. Und inzwischen ist es so, dass wir auch Frauenhäuser, Einrichtungen für HIV-positive Jugendeinrichtungen und ähnliches unterstützen mit diesen Lebensmitteln. Im Grunde genommen brauchen bloß die Einrichtungen uns anzurufen, zu sagen, wir brauchen Unterstützung und schon kommen wir an.
Es ist immerhin eine Tonne Lebensmittel, die die ehrenamtlichen Helfer der Berliner Tafel täglich ausliefern.
Wir sind im Augenblick 45 Leute im Einsatz in der Woche. Wir leisten rund 200 bis 250 Stunden ehrenamtliche Arbeit in der Woche. Das heißt, es sind rund 1000 Stunden im Monat. Wir bringen 25.000 Kilo Lebensmittel pro Monat in Umlauf. Und wir haben dafür zwei gesponserte Autos. Autos sich sponsern zu lassen, ist der günstigste Weg, weil automatisch die Firma, die es sponsert, Steuer und Versicherung zahlt und auch die Reparaturen.
Auch wenn die Initiative für die Berliner Tafel aus dem gehobenen Mittelstand hervorging, möchten die Aktivisten nicht unter sich bleiben. Anders als philanthropische Einrichtungen wie der Rotary Club möchte die Berliner Tafel sich verbreitern und viele Helfer gewinnen. Durchaus aus pragmatischen Gründen.
Von jung bis dynamisch ist alles dabei. Schüler und Rentner, Studenten und Selbstständige, Arbeitslose und Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufen. Alle sind willkommen. Anders als beim verdorrenden traditionellen Ehrenamt fehlt es hier nicht an Schwung und Motivation.
Wir sind eine hypermotivierte Gruppe, das ist wirklich toll. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwer dabei ist, die oder der jetzt auf irgendeinem sozialen Trittbrett mitfahren will. Ich weiß nicht, wo meine Motivation ist, es macht einfach irren Spaß.
Aber im Grunde weiß Sabine Wirth doch, was sie bei der Berliner Tafel gefunden und gelernt hat.
Was ich gelernt habe bei dieser Arbeit innerhalb der Berliner Tafel, ist das Wort Demut endlich mal zu begreifen. Weil ich hatte es nie verstanden. Ich wusste nie, was Demut ist. Und seit ich diese Berliner Tafel mache, weiß ich es. Und es ist für mich ein sehr schönes Gefühl, was begriffen zu haben durch diese Arbeit. Es geht mir einfach wirklich, verglichen mit anderen, so unerhört gut in jeder Hinsicht. Nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern eben auch in emotionaler, in körperlicher, in überhaupt jeder. Und dieses Gefühl, für sich selber zu bekommen, dieses Gefühl der Dankbarkeit und der Demut und gleichzeitig dieses Gefühl, ich habe das nicht einfach nur begriffen, sondern ich tue trotzdem weiter was. Ich gebe alle meine Freizeit, alle meine Energie für diese Aufgabe, die so groß und so wertvoll ist, dass es sich einfach lohnt, dafür alles zu geben.
Der Dank, den die Obdachlosen in den Wärmestuben den Helfenden entgegenbringen, macht dieses Gefühl der Freude nachvollziehbar.
Und jetzt ist es also regelmäßig ein Hallo, wenn wir da kommen. Und es ist zum Beispiel so, dass bei bestimmten Einrichtungen, gerade so Bahnhofsmissionen, wo die Leute auf der Straße stehen, um dann ihr Tässchen Tee oder sonst was zu kriegen, da ist es wie so ein Lauffeuer. Wenn irgendjemand von denen sieht, dass eins unserer Autos um die Ecke kommt und die kennen auch alle unsere Privatwagen, dann ist es richtig wie so ein Ameisenhaufen, aus allen Ecken strömt zusammen und wenn vorher 3 da standen, stehen dann plötzlich 30, die dann alle tragen, helfen wollen. Im Zweifelsfall auch, weil dann das erste Stückchen Kuchen bei ihnen landet. Aber die Motivation ist völlig egal, die helfen auch einfach gerne. Und das ist auch ein schönes Gefühl.
Die Berliner Tafel hat bereits Initiativgruppen in mehreren anderen deutschen Städten ausgelöst. Ihr eigenes Vorbild stammt aus New York. Es ist sicher kein Zufall, dass auch viele andere Initiativen der neuen Ehrenamtlichen ihre geistigen Anstöße aus der neuen Welt beziehen.
Anders als in Europa war die Demokratie in den Vereinigten Staaten seit jeher auf das Leben in der Gemeinde zugeschnitten, mit einem Wort, Community-orientiert.
Kann man die neuen Aktivitäten der Freiwilligen als praktischen Ausdruck eines kommunitaristischen Geistes, eines selbstbewussten Bürgersinns interpretieren? Einiges spricht dafür. So spiegelt sich der Unterschied der beiden Gemeinschaftsbegriffe im Charakter der ehrenamtlichen Arbeit wider. Das alte, in die Krise geratene Ehrenamt ist an die traditionelle, oft weltanschaulich gebundene Lebenswelt der Helfenden geknüpft. In den neuen Initiativen kommen dagegen individualisierte, plurale Lebensstile zum Ausdruck.
Der allgemeine Trend zur Individualisierung und zur Betonung des Eigeninteresses drückt sich auch im Ehrenamt aus. Die anspruchsvollen Rentner der Seniorenbüros, die selbstinteressierten Nachbarn im Bergischen Lichtenweg, der pfiffige Ton der Berliner Tafel, was kennzeichnet die freiwilligen Helfer von heute? Wir haben es mit neuen Personenkreisen zu tun, mit neuen Motivationen und mit neuen Aufgabenstellungen.
Im traditionellen Ehrenamt waren vornehmlich gut situierte Hausfrauen über 35 Jahren tätig. Diese Gruppe nimmt stark ab, denn viele Frauen verweigern unbezahlte Nächstenliebe. Sie möchten erwerbstätig sein. Stattdessen engagieren sich rüstige Rentner, aber auch junge Leute, angefangen von kritisch eingestellten Schülern bis hin zu jungen Erwachsenen, die einen Einstieg ins Berufsleben noch nicht gefunden haben. Die einen stehen am Ende ihrer Erwerbstätigkeit, die anderen davor. Das heißt aber auch für manche an der Schwelle zur Arbeitslosigkeit.
Waren früher Pflichtethos und Opferbereitschaft die ausschlaggebenden Motivationen, so ist es heute eher die Suche nach Lebenssinn und die Bereicherung der eigenen Persönlichkeit, die die Menschen aktiv werden lässt. Die einen möchten helfen, weil es ihnen selbst gut geht. Andere hoffen, über die ehrenamtliche Tätigkeit zu einem Job zu kommen oder das Ehrenamt gar selbst in einen Job zu verwandeln, wie bei einigen arbeitslosen Mitarbeitern der Berliner Tafel.
Die freiwilligen Helfer sind anspruchsvoller geworden. Sie lassen sich nicht hin und her schieben, haben eine Abneigung gegen besonders belastende Tätigkeiten und wollen sowohl die Inhalte als auch die zeitliche Beanspruchung selber bestimmen. Wenn Frau Leffers im Schnee draußen vor der Tür stehen gelassen wird, ist ihr Engagement damit beendet. Herr Humbert weiß es zu schätzen, dass er die Zeit, die er der Familienforschung widmet, selbst einteilen kann. Und die Leiterin des Frankfurter Seniorenbüros, Frau Appel, bemerkt:
Jetzt fragen Sie nach einem Entgelt, nach einem Honorar sozusagen. Da gibt es durchaus auch Tätigkeiten und die sind im sozialen Bereich auch angesiedelt. Also wir haben es zu tun zum Beispiel mit einem Hauspflegeverein, die bezahlen ein Stundenhonorar für die Menschen, die am Krankenbett sitzen oder die auch alte Menschen in den Wohnungen besuchen und für eine befristete Zeit dort versorgen, einkaufen, Besorgungen machen oder auch mal beim Waschen helfen. Also nicht im pflegerischen Bereich, das ist, will ich auch ganz deutlich sagen, dass hier keine Pflegekräfte durch Ehrenamtliche ersetzt werden dürfen. Das würde völlig unserem Konzept widersprechen. Aber trotzdem eben für behinderte oder alte Menschen da sein, Besuche machen. Und da wird etwas bezahlt, zum Beispiel von diesem Hauspflegeverein.
Mit der Möglichkeit einer moderaten Vergütung können neue Bevölkerungsgruppen gewonnen werden, die sonst dem Ehrenamt distanziert gegenüberstünden.
Zweierlei ist festzuhalten. Wer die öffentlichen Dienstleistungen verbessern will, kann nicht länger auf quantitative Ausdehnung setzen. Die Qualität lässt sich aber durchaus mit Ehrenamtlichen steigern.
Für eine qualitative Fortentwicklung kommt es auf das Mischungsverhältnis an. Welche Arbeiten sollen die gut bezahlten Hauptamtlichen übernehmen? Welche können an teilbezahlte Freiwillige weitergegeben werden? Wie viel Raum soll das rein ehrenamtliche Engagement haben? Der Gedanke, dass Freiwillige sich an öffentlichen Aufgaben beteiligen, ist, ähnlich wie die Notwendigkeit des Sparens, nicht auf den Bereich des Sozialen beschränkt. Kann man sich Ehrenamtliche auch bei der Wahrung der öffentlichen Sicherheit vorstellen? Auch die Polizeietats können finanziell nicht ausgedehnt werden. In verschiedenen Städten haben sich Bürgerwachen gebildet, zum Teil sogar bewaffnete Bürgerwehren. Nachbarschaftswachen wie die im Lichtenweg sind unproblematisch, solange die Bürger sich nicht an die Stelle von Ordnungsorganen setzen und zum Beispiel bewaffnete Patrouillen bilden.
In Nürnberg patrouilliert eine sogenannte Sicherheitswacht, die den örtlichen Polizeidienststellen untergeordnet ist. Die 39 Freiwilligen sind mit einer hellgrünen Armbinde versehen, auf der das Wort Sicherheitswacht zu lesen ist. Als Waffen führen sie Funkgeräte und Reizgas mit sich. 12 Mark Stundenlohn erhalten die Ehrenamtlichen Freunde und Helfer. Bayerns Innenminister Beckstein fordert eine Kultur des Hinsehens. Das Hauptproblem sieht er im fehlenden Bürgersinn. Zitat: Die meisten Aufgaben der Sicherheitswacht können auch von beliebigen Personen wahrgenommen werden, wenn nur die beliebigen Passanten nicht so ängstlich, so zynisch oder so gleichgültig wären.
Richtig angepackt ist das Potenzial des neuen Ehrenamtes noch längst nicht ausgeschöpft. Woran es mangelt, sind Vermittlungsagenturen, die ähnlich wie die Seniorenbüros für ältere Menschen arbeiten, aber vom Spektrum der Zielgruppen nicht eingeschränkt sind. Die neuen Ehrenamtlichen sind selbst nicht eindeutig festlegbar, weder nach Lebensalter, sozialer Situation noch nach ihrer Motivation. Warum sagt sich eine Kommune wie Frankfurt am Main nicht, die Erfahrungen mit den 200 Freiwilligen des Seniorenbüros waren gut. Wir stellen einen 5-Jahres-Plan auf. In dieser Zeit wollen wir 500 Freiwillige in Krankenhäuser integrieren, 200 in Bibliotheken und 300 in Schulen. Welche Strukturen müssen wir dafür schaffen?
Wer den Sozialstaat umbauen möchte, muss Voraussetzungen schaffen, damit die Bürger selbst tätig werden können. Dann liegt es an der Gesellschaft, solche Angebote zu nutzen. Die neuen Ehrenamtlichen sind ein hoffnungsvolles Anzeichen.
Im Rahmen unserer Radiokultursommerreihe Was hält die Gesellschaft zusammen? Hörten Sie im Abendstudio des Hessischen Rundfunks eine Sendung von Konrad Ley und Rainer Fellmeth unter dem Titel Von Ley-Omas und Hobbypolizisten. Können ehrenamtliche Helfer den Sozialstaat ersetzen? Es sprachen Hermann Treusch und Arnold Richter. Die Regie hatte Ferdinand Ludwig, Redaktion Peter Kemper. Am nächsten Sonntag geht es im Abendstudio von HR2 um die Frage, haben politische Utopien eine Zukunft?
Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Einmal im Jahr ist es soweit. Da strömen rund 4 Millionen Menschen in 10 Tagen auf einen Platz im Ruhrgebiet. Am Ufer des Rhein-Herne-Kanals, in Sichtweite riesiger alter Kohlehalden, liegt der Schauplatz eines der größten Volksfeste in Deutschland, der Kranger Kirmes. Krange ist ein Ortsteil der Stadt Herne, die mit rund 180.000 Einwohnern eher zu den kleineren Städten im Ruhrgebiet zählt.
Auf einer Fläche von 80.000 Quadratmetern, also mehr als 15 Fußballfeldern, haben ca. 500 Schausteller aus dem In- und Ausland ihre Geschäfte aufgebaut. Darunter sind nicht nur viele Großattraktionen wie Riesenräder und Achterbahnen, sondern auch unzählige kleinere Betriebe, vom Schießstand bis zur Losbude. Hinzu kommen die zahllosen Bierstände, Würstchenbräter und Fischverkäufer, Eismänner und Mandelröster. Paradiesäpfel, Lebkuchenherzen und Zuckerwatte, aber auch kandierte Früchte und Popcorn stillen Tag für Tag den Hunger der Besucher.
Wir haben uns einmal für Sie auf dem Kirmesplatz umgesehen, haben vom Aufbau bis zum großen Abschlussfeuerwerk alles beobachtet. Kommen Sie mit uns auf einen Rundgang über die Kranger Kirmes und erleben Sie nicht nur eines der größten deutschen Volksfeste, sondern auch ein Stück Ruhrgebietskultur. Hereinspaziert, hereinspaziert. Kommen Sie und staunen Sie. Hereinspaziert, hereinspaziert. Folgen Sie uns in die Welt der Hightech-Attraktion und der Nostalgie-Karussells. Die Welt des Nervenkitzels, der Illusionen und des Rausches. In die Welt der fahrenden Schausteller und kleinen Leute. Hereinspaziert, hereinspaziert. Eine Woche vor Eröffnung fangen die ersten Schausteller mit dem Aufbau ihrer Geschäfte an. Die heiße Phase der rund einjährigen Vorbereitungen hat begonnen. Auf dem Festplatz entsteht so eine eigene kleine Stadt. Das sogenannte Kirmesbüro kümmert sich vor Ort um die Organisation. Das Arbeitsamt Herne betreibt auf der Kirmes eigens ein Arbeitsvermittlungsbüro. Und das Rote Kreuz richtet eine Erste-Hilfe-Station ein, die über einen Zeitraum von mehr als 2 Wochen rund um die Uhr besetzt ist. Natürlich gibt es auch eine Polizeiwache, in der 60 bis 80 Beamte Tag und Nacht rund um die Uhr ihren Dienst verrichten. Peter Meinken, seit rund 20 Jahren der Leiter der Kranger Kirmeswache, ist mit seinen Leuten schon Tage im Einsatz, bevor sich das erste Karussell dreht.
Wenn Sie mal über den Platz gegangen sind, dann sehen Sie ja, dass dieser Platz zurzeit eine totale Hektik ausstrahlt. Jeder rückt seine Bude noch zurecht, es wird hin und her gefahren, vor und zurück gefahren, die letzten Schausteller reisen an. Und das sind so die letzten Tage, wo sich wirklich alles knubbelt. Und da liegt unser Schwergewicht eben auf Verkehrsregelungsmaßnahmen, auf Schlichtungsgespräche auf dem Platz, denn jeder hat Angst, dass er nicht rechtzeitig fertig wird von den Schaustellern. Und die Kollegen, die mit mir hier zusammen Dienst machen, das sind, ich sage immer so, alte Kirmeshasen. Wir kennen also durch die vielen Jahre viele Schausteller und ein beruhigendes Gespräch kann also da schon schlichten. Dieses Fingerspitzengefühl und ein beruhigendes Gespräch ist nun mal heutzutage, ich sage mal, das A und O bei solchen Volksfesten. Eine sture Paragraphenreiterei bringt gar nichts, wobei das Fingerspitzengefühl aber auch nicht so weit gehen darf, dass man dann die Gesetzesvorschriften außer Acht lässt.
Legen Sie mit, sind Sie dabei? Kommen Sie und erleben Sie die neueste Errungenschaft der Technik. Erleben Sie die Weltsensation 1996. Adrenalin pur, Abschuss!
Und alles geht los, anschließend kommen Sie, auf geht's!
Punkt 11 Uhr öffnet die Kranger Kirmes traditionell an einem Freitagvormittag ihre Pforten für die Besucher. In den kommenden 10 Tagen werden 4 Millionen Menschen auf den Festplatz strömen. Werfen wir uns in die Menge und lassen uns von ihr über die Kirmes treiben.
Beeilung, 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 strengen Sie ein, fahren Sie mit.
Ein ohrenbetäubender Lärm prasselt auf die Besucher ein. Dröhnende Musik vermischt sich mit den Animationen der Schausteller und den Geräuschen der Fahrgeschäfte.
Oh, ist das cool, wie das grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Kunden hier noch persönlich.
Wir bedienen unsere Kunden, wir machen mit den Kunden Spaß. Ja, wir nehmen nicht bloß Geld und sagen, hier, nun geh. Wir versuchen den Kunden möglichst das Schießen angenehm zu machen, dass sie das Gefühl haben, sie werden nicht abgezockt, sondern auch wenn sie nicht treffen. Dass sie das Gefühl haben, naja, aber ich habe meinen Spaß gehabt. Das ist meine Einstellung zum Betreiben dieses Geschäftes. Sonst würde ich nicht hier stehen. Ich meine, ich würde hier stehen von früh um 11 heute Nacht um 2. Damit sie aber nein, das macht wirklich Spaß.
Die Familie Schmidt steht seit den 50er Jahren mit ihren Geschäften jedes Jahr auf der Kranger Kirmes. Dieses große Volksfest ist für alle Schaustellerbetriebe, auch für die Schmidts, von größter wirtschaftlicher Bedeutung.
Also das ist einer von den Plätzen, wo wir finanziell drauf setzen. Ne? Also wenn Kranger versagt, dann ist ein großer Teil von dem, was wir erwartet haben in der Saison, ist dann ein Bach runter.
Oh Mann, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's ran hier.
Und was wäre eine solche Kirmes ohne die vielen mehr oder weniger prächtigen Losbuden, an denen die Menschen in Massen ihr Glück versuchen und auf die freie Auswahl hoffen, an denen die Losverkäufer ihre stimmgewaltigen Verführungskünste jeden Tag aufs Neue demonstrieren.
Das ist hier ein Spiel der Extraklasse. Sie sind hier nicht irgendwo, Sie sind hier an der Tombola der Qualität. Hier wird zackig, hier wird erstklassig, hier wird ganz fantastisch gewonnen. Hey, jawohl, dabei, dabei, dabei. Tombola der Qualität. Wir laden Sie ein, hier mitzuspielen. Auch jetzt geht's aber hier, sag ich zur Sache, ein Pizzaset. Ja, dieses große Komplettset, Herr Lagermeister, bitte sehr, einmal vom hinteren Lager. Wir haben hier 80, 90 Quadratmeter angebaute Lagerfläche, meine Damen und Herren, wo die ganzen Gewinne hier für Sie gelagert sind, damit das auch immer zack, zack geht. Klasse, hier ein schwerer Gewinn. Tüte ist voll. Dankeschön fürs Mitspielen. Sie haben ja noch ein paar Punkte. Ja, Sie suchen weiter aus. Ich weiß das wohl. Sie räumen hier richtig ab.
So, Sie können jetzt schon wieder anschließen. Unternehmen Sie. Probieren Sie es mal.
Neben den vielen Besuchern, die nur einmal in jedem Jahr auf die Kirmes kommen, gibt es auch jene Fans, die es sich nicht nehmen lassen, jeden der 10 Tage auf dem Platz zu verbringen. Da werden dann schon mal mehrere hundert Mark an den Fahrgeschäften und den Bierzelten ausgegeben. Eine dieser Dauerbesucherinnen beschreibt, wie sie die Kirmes erlebt.
Ich setze mich in einen gemütlichen Biergarten, gucke mir die Leute an, die hier so rumlaufen. Und da habe ich mehr Spaß als an den Fahrgeschäften zum Beispiel. An den Wochenenden ist hier die Hölle los, ne? Und auch abends kann man sich hier kaum retten. Es ist einfach brechend voll. Wenn hier jemand Panik hat oder Platzangst kriegt, der sollte besser hier gar nicht hingehen.
Hinten aussteigen. Hey, der junge Mann da, nach hinten aussteigen. Hey, da hinten ist der Ausgang.
Wir haben nun auch den Ausgang der Kirmes erreicht. 10 Tage gehen zu Ende. Die Schausteller beginnen zumeist noch in der Nacht mit dem Abbau ihrer Geschäfte, fahren anschließend weiter zum nächsten Rummelplatz. Das Rote Kreuz musste rund 200 Personen in dieser Zeit notversorgen. Vom Insektenstich über den Pferdebiss bis zur bedrohlichen Alkoholvergiftung reichte die Palette der Einsätze. Für ca. 70 Patienten endete der Kirmesbesuch im Krankenhaus. Die Hilfe der Polizei war rund 1000 Mal gefragt. Dabei mussten die Ordnungshüter bei mehreren Massenschlägereien eingreifen, mussten 80 Anzeigen wegen Körperverletzung aufnehmen. 7 Beamte wurden verletzt.
Fazit: Alles normal. Die Bilanz der Kranger Kirmes sieht in jedem Jahr so oder so ähnlich aus. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn wo sich mehrere Millionen Menschen in 10 Tagen auf engstem Raum begegnen, bleibt so etwas natürlich nicht aus. Alle Beteiligten sind froh, dass die Kirmes zu Ende ist. Und doch freuen sich die meisten, ob Schausteller, Besucher oder Organisatoren, schon jetzt wieder aufs nächste Jahr, wenn man sich wieder am Ufer des Rhein-Herne-Kanals im Schatten der Kohlehalden auf der Kranger Kirmes treffen wird.
Große Tasse, Mickey Mini, habe ich noch hier. Hier nochmal ein Thales noch mit rein, dann haben wir alles bezahlt. Hier das auch noch dabei. Jetzt ist aber gut. Dankeschön, bitte sehr, bis zum nächsten Mal. Tombola der Qualität. Ende, jetzt machen wir leiser bitte, wenn das geht. Ende, Feierabend. Bitte sehr.
Sie hörten Deutsche im Alltag, Alltagsdeutsch. Manuskript Marcel Erlinghagen, Technik Claudia Kohlmann, Redaktion Daniela Wiesler.